und herzlich willkommen zu Topline Talk. Alles, was das Management bewegt. In der heutigen Folge spricht Martin Steinmeier, Associate Partner bei Professor Roland Pastuch, mit Dr. Markus Putz. Dr. Putz verfügt über die Erfahrung aus verschiedenen Führungspositionen im Vertrieb eines großen, stahlproduzierenden Unternehmens und ist als Lektor an der Johannes Kepler Universität im österreichischen Linz tätig. Wir sprechen über die Digitalisierung des Vertriebs, darüber, warum sie kein IT-Projekt ist und warum es so wichtig ist, sie aktiv mit den Mitarbeitenden zu besprechen. Außerdem werfen wir einen Blick auf das Thema KI und darauf, weshalb die letzte Entscheidung immer bei einem erfahrenen Mitarbeitenden liegen sollte. Freuen Sie sich auf spannende Insights, persönliche Anekdoten und inspirierende Perspektiven. Jetzt geht's los mit einer neuen Folge von Topline Talk mit Dr. Markus Putz und Martin Steinmeier.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts Topline Talk, alles was das Management bewegt. Mein Name ist Martin Steinmeier, ich bin Associate Partner bei Professor Roland Pastuch und freue mich sehr auf meine Podcast-Premiere hier. Und dazu haben wir uns gleich ein spannendes Thema rausgesucht, und zwar die Digital Sales Journey im Stahlvertrieb. Und wie es so üblich ist, haben wir hier einen ausgewiesenen Experten eingeladen, und zwar Dr. Markus Putz. Herr Putz ist Lektor an der Johannes Kepler Universität in Linz in Österreich und hat schon verschiedenste Führungspositionen im Vertrieb von stahlproduzierenden Unternehmen eingenommen. Und ja, ich würde sagen, Markus, stell dich doch gerne einmal selbst kurz vor.
Ja, sehr gerne, Martin. Vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr, über dieses Thema mit dir sprechen zu können. Es ist ein Thema, das mich wirklich schon sehr lange begleitet und auch wirklich fesselt, weil ich einfach denke, dass es spannend ist und viele Möglichkeiten bietet. Ja, zu mir selber. Ich habe 25 Jahre in verschiedenen Firmen eines großen internationalen Stahlkonzerns gearbeitet, hatte dort auch mehrere Leitungsfunktionen, kenne also verschiedene Perspektiven vom IT-Leiter über Vertriebsleiter, Marketingleiter, Einkaufsleiter, habe auch lang das Produktmanagement gemacht, also für alle im Werk hergestellten Flachprodukte. Und zuletzt habe ich mich dann ganz dem Thema Digitalisierung gewidmet, habe eine Abteilung aufgebaut, die sich mit den Transformation Sales generell beschäftigt und zum Schluss jetzt auch eine Abteilung, die wirklich rein digital verkauft, also Digital Sales. Ja, und daneben, wie es in so einem Konzern üblich ist, habe ich eben einige große Projekte geleitet, Reengineering-Projekte, Digitalisierungsprojekte und so weiter. Ja, das ist so kurz dargestellt mein Werdegang.
Ja, sehr schön. Wirklich eine sehr beeindruckende Vita. Ich denke, da wirst du einiges zu erzählen haben. Hast da schon alle Facetten dann hier im Vertrieb vom Stahl mitgemacht. Ja, vielleicht zu Beginn mal so die Frage, was war denn eigentlich so der Auslöser oder ist nach wie vor der Auslöser, dass man sich mit dieser digitalen Transformation im Vertrieb beim Stahl Gedanken macht?
Naja, wenn du das jetzt beziehst, was bei mir persönlich der Auslöser war, warum das Thema Digitalisierung für mich persönlich so einen Stellenwert hat, dann war das eigentlich schon seit frühester Kindheit eigentlich, dass mich dieses Thema Digitalisierung beschäftigt hat. Ich kann mich noch erinnern, mein Vater hat mir, da war ich ein angehender Teenager, würde ich sagen, wir hatten einen Commodore VC20 zu Hause, also das Vorläufermodell vom VC64. Die Älteren können sich vielleicht daran erinnern. Mittlerweile ein Museumstück. Ich hätte mal gesucht, ob es den bei uns noch gibt, aber leider ist eine Entrümpelungsaktion zum Opfer gefallen. Habe dann auch in der Studentenzeit so ein bisschen Geld nebenbei verdient, Netzwerke aufgebaut und kleine Programmierungen. Und mein erster Job in echt war eigentlich auch wirklich ein Beraterjob, also ich war SAP-Berater. Also das Thema Digitalisierung zieht sich bei mir ziemlich durch und auch in späterer Folge, ich bin ja dann von der Digitalisierung ein Stück weg, weil mir immer wichtig war, dass die Digitalisierung kein Selbstzweck ist. Die Digitalisierung muss einen Nutzen bieten, muss Geschäfte unterstützen, muss einen Mehrwert produzieren. Und habe eigentlich seit meiner beruflichen Tätigkeit und auch jetzt immer wieder diesen Fokus, diesen Bezug zum Geschäft an sich sehr stark in den Fokus gerückt. Und das ist es, was mich nach wie vor antreibt, weil IT eröffnet ja per se einmal nur Möglichkeiten. Und diesen Möglichkeitsraum dann zu gestalten, das ist ja das Spannende aus meiner Perspektive. Und das ist es, was mich nach wie vor antreibt. Und gerade jetzt mit den ganzen KI-Themen tut sich ja gerade wieder eine enorme Möglichkeitenwelt auf.
Ja, das merken wir auch ganz stark mit den KI-Themen in unterschiedlichsten Facetten, sei es die automatisierte Angebotslegung, Preisfindung, Kundenklassifizierungen etc. Ja, okay, ich höre da schon eine ganz starke intrinsische Motivation auch für das Thema Digitalisierung. War das jetzt so rein, sagen wir so eine Inside-Out-Innovation oder gab es auch gewissen äußerlichen Druck, sage ich mal, im Markt, dass man die Veränderung angestoßen hat?
Es war eine Kombination, würde ich sagen. Also wenn ich so zurückdenke, also ich habe 2010 dann das Produktmanagement übernommen und in unserer Firma war das üblich, dass das Produktmanagement auch das Produktmarketing macht. Mhm. Und wir hatten, wie es halt in vielen Branchen üblich ist, damals noch klassisch Folder gedruckt, Datenblätter gedruckt und so weiter. Ja, wir hatten eine Unternehmens-Homepage, aber die war eher so ein, ja, das müssen wir auch haben, gehört heute dazu Thema. Und wir haben aber dann relativ schnell, nämlich so um 2011, 2012 herum, zwei Dinge wahrgenommen. Das erste ist jetzt wieder die Technikseite, wo wir gesehen haben, okay, plötzlich ist in diesen CMS-Systemen sind plötzlich Dinge möglich, die vor kurzem noch nicht möglich waren. Und das zweite ist, dass wir gesehen haben, dass sich auch auf unserer Kundenseite plötzlich junge, vor allem damals noch jüngere Mitarbeiter, plötzlich anfangen, digital über unsere Produkte zu informieren. Und wir bekamen da Fragen, ja, das fehlt auf eurer Webseite und das finde ich nicht auf eurer Webseite. Und dann sind wir relativ schnell dazu übergegangen, eben so einen Digital-First-Ansatz zu entwickeln, wo wir gesagt haben, zuerst stellen wir alle Produktinformationen digital zur Verfügung und erst wenn wir dann ein analoges Mittel brauchen für eine Messe, für einen Kundenbesuch, dann erstellen wir aus diesen digitalen Versionen eine analoge Version. Vorher war das umgekehrt. Und dann haben wir auch schon gemerkt, dass eben unsere Verkäufer plötzlich bei Kundengesprächen auf informierte Kunden getroffen sind. Das war damals, hat höchste Irritationen ausgelöst. Woher wissen die das alles? Haben die schon einen Folder von uns bekommen? Wie gesagt, nein, das haben sie auf unserer Homepage gelesen. Und vor allem dann damals die älteren Verkäufer, was, das steht auf unserer Homepage. Also es war eine Kombination, Möglichkeiten, die IT eröffnet hat und auf der anderen Seite Marktveränderungen in der Informationsbeschaffung.
Mhm, verstehe. Hat man dann auch ein klares Zielbild definiert oder hat man gesagt, okay, wir legen jetzt mal so ganz agil los und schauen mal, wo die Reise hingeht? Oder war das schon etwas auf dem Top-Management vorgegeben?
Ich würde sagen, unser Top-Management war durchaus offen und ihm war auch bewusst, dass das Thema Digitalisierung einen ganz hohen Stellenwert hat und noch bekommen wird. Also das war so, ich würde mal sagen, 2013, 2015 herum. Und dann sind auch wieder zwei Dinge parallel passiert. Auf der einen Seite hat sich unser Top-Management intensiv mit diesem Thema beschäftigt. Wir haben Vorträge wurden gehalten bei uns in der Firma. Wir haben Keynote-Speaker eingeladen. Wir haben kleinere Workshops organisiert, wo es eigentlich eher um ein Verstehen der Materie gegangen ist, um ein Ausloten, was ist möglich, wo macht es Sinn. Also einfach eine Bewusstseinsbildung zu schaffen, um das Mindset im Management herzustellen. Und parallel dazu hat das Management gesagt, jawohl, Digitalisierung ist ein Thema und hat auch den Raum eröffnet, dass in den Abteilungen operativ ganz gezielt kleinere Projekte umgesetzt werden konnten. Mhm. Und um eben zu sehen, wo macht es Sinn, wo macht es keinen Sinn. Und auch Budget zur Verfügung gestellt wurde, das ist immer wichtig. IT gibt es nie gratis, kostet viel Geld.
Bringt aber vielleicht auch viel Geld.
Na, das kann enorm viel Geld bringen, ja, wenn man es richtig macht. Man kann aber auch enorm viel Geld mit IT versenken, wie es einige Beispiele in der großen, weiten Welt gibt.
Absolut.
Und wir haben dann eben auch relativ bald wieder, das ist, glaube ich, auch wichtig, eine Strategie entwickelt, also eine Vision entwickelt und auf dieser Vision basierend eine Strategie und wirklich eine Langzeitstrategie. Also da waren 10 Jahre nach vorne geblickt, ja, wo jetzt nicht so sehr der Weg fixiert wurde, sondern ist, wo wollen wir in 10 Jahren mit der Digitalisierung stehen, was wollen wir erreichen, welchen Stellenwert hat das, und haben alle diese kleinen Projekte dann wieder gebündelt und zusammengefasst und so größere Projekte draus gemacht. Weil das passiert oft und ist uns auch passiert, dass wenn das dann immer dynamischer wird und dann merken plötzlich, Digitalisierung, da geht ja was, ja, dann mache ich da ein Projekt und da ein Projekt. Und plötzlich hat man eine Unzahl von Projekten, gerade in einem großen Unternehmen, kein Mensch hat mehr den Überblick, kein Mensch weiß mehr, was eigentlich wo passiert, und das im Nachhinein dann wieder zu konsolidieren, zusammenzubekommen, dass das ein konsistentes System wird, der auch Datenschutzanforderungen erfüllt. Das ist dann eine mühsame Aufgabe, die auch viel Frust erzeugt, weil dann plötzlich alle, die so dynamisch weggestartet sind, wieder einbremst. Das heißt, den richtigen Zeitpunkt zu erwischen, wann gehe ich aus diesem breiten Trichter, wann mache ich den wieder enger, das ist auch eine große Kunst im Management.
Ja, absolut. Aber spannend, also es war ja dann dankbar, dass das Top-Management da auch so offen war, zu sagen, hey, wir fördern diese Grassroot-Bewegung erstmal, geben Freiräume, geben Budget, um nicht das gleich von vornherein einzuengen. Aber ja, zum gewissen Zeitpunkt muss man dann natürlich priorisieren. Jetzt so aus der strategischen Perspektive, du hast vorhin schon darüber gesprochen, ihr habt dann die Informationen über den Stahl digital zur Verfügung gestellt, Kunden waren dann schon vorab informiert. Hat man da auch wirklich neben dem rein informativen, kommunikativen Part auch wirklich über neue Vertriebskanäle auch nachgedacht, zu sagen, wir verkaufen jetzt den Stahl auch über Plattformen, über Online-Shops, digitale Marktplätze?
Ja, absolut, ja. Das war von vornherein in der Vision und in der Strategie verankert. Also da ist mir wichtig auch zu betonen, es ist schon wichtig, im Vorab ein Zielbild zu entwickeln. Wo wollen wir stehen? Und dieses Zielbild hat sich eben in diesen ganzen Diskussionen im Vorfeld entwickelt. Also die Kernannahme war, wir haben einen demografischen Wandel. Damals war es so, es kommen die Gen Zs, kommt in die Arbeitswelt, übernimmt Positionen. Wir hatten damals Studien auch gesehen, wo ganz klar für Europa und ganz besonders natürlich auch für Nordamerika aufgezeichnet war, dass damals schon über 30% der im Operativ-Einkauf sitzenden Personen unter 35 Jahren sind, also Millennials, damals anfangen Gen Z, und die sind ein anderes Arbeiten gewöhnt, die sind ein anderes Leben gewöhnt. Die finden das nicht super, wenn sie sagen, ja toll, ich organisiere mein ganzes Leben über Handy, Urlaub buchen, Essen buchen, Auto, Carsharing, alles Mögliche, und sogar die Partnersuche läuft digital, und dann komme ich in eine Firma und dann sagen die, super, in dieser Firma kann ich jetzt endlich noch ein E-Mail schreiben und wenn es hochhergeht, ein Fax schicken, damit ich Informationen bekomme und ein Angebot für die Firma machen kann. Das werden die nicht super finden. Ja. Und deswegen haben wir von vornherein gesagt, wir wollen das parallel halten, weil es gibt nämlich nicht nur diese Jungen bei unseren Kunden, sondern natürlich auch die Älteren, die das Klassische gewohnt sind. Und wir haben von vornherein die Strategie verfolgt, wir müssen beides anbieten. Wir brauchen diese klassischen Kommunikations- oder Vertriebskanäle und dann brauchen wir die digitalen Vertriebskanäle. Das war von vornherein klar festgelegt und wurde auch intensiv diskutiert. Also das ist jetzt nicht so, dass das so im Vorbeigehen beschlossen wurde. Wir haben das intensiv diskutiert. Wollen wir das? Verträgt das unsere Organisation? Verträgt das der Markt? Verträgt das das Geschäftsmodell? Und wir haben uns dann entschieden, jawohl, in diese Richtung geht es. Und wir haben vornherein gesagt, wir haben dann so im Großen und Ganzen 2 Vertriebskanäle, 2 große Blöcke, klassisch und digital.
Okay, also ich höre da auch so raus, es war jetzt auch keins der alten Vertriebsmodelle zur Disposition gestanden, sondern es war eher so als Ergänzung zu sehen und dass man jetzt nicht alte Kanäle abschneidet an der Stelle.
Absolut, es war eine kundenorientierte Entscheidung, weil wir gesehen haben, ja, es gibt Kunden, die oder Kundengruppen, die wollen eben klassisch mit uns kommunizieren und andere, die wollen das digital machen.
Mhm. Okay. Neben den Vertriebskanälen jetzt bei der konkreten Marktbearbeitung hat die Digitalisierung dann auch, sage ich mal, Einzug gefunden in Themen wie Kundensegmentierung, Preisfindung etc.?
Also Kundensegmentierung war ja schon immer extrem wichtig, also auch vor der Digitalisierung schon. Die Frage, über welche Kanäle betreue ich, welche Kundengruppen, ist ja zentral in einer Vertriebsorganisation und für eine Vertriebsstrategie. Ich finde, in der Digitalisierung wird das, also das Thema Kundensegmentierung, paradoxerweise unwichtiger und wichtiger zugleich. Unwichtiger, weil ich die digitalen Vertriebskanäle ja viel schlechter abschotten kann. Einen Großhandelskatalog schicke ich nur an die Großhändler. Aber wenn ich eine Webseite habe, dann kann ich schlecht zu einem Kunden sagen, nein, du darfst dich nicht bei meinem Webshop registrieren. Wie erkläre ich denn das? Ja? Also das heißt, den Vertriebskanal Webshop oder Plattform, dort jetzt eine Kundensegmentierung reinzulegen, sagen, wer bekommt Zugang zu dem, das finde ich schwierig. Also das kann man den Kunden nicht vermitteln. Aber umgekehrt wird es jetzt natürlich umso wichtiger, in diesem digitalen Vertriebskanal, in einem Webshop eine klare Kundensegmentierung zu haben, weil ich nämlich dann vor allem zu dem Thema Pricing und Logistik viel granularer steuern muss. Der Großhändler, der sich einloggt, muss eine andere Pricing-Strategie bekommen wie der Endverbraucher. Und wenn ich beispielsweise eine Logistikroute habe, die ich jetzt digital noch nicht anbinden kann, weil die nach Übersee geht und ich da 14 Cargo-Dienstleister fragen muss, dann kann ich im Webshop sagen, okay, tut mir leid, lieber Kunde, für diesen Logistikweg wende dich bitte an deinen zuständigen Betreuer. Das kann ich sagen. Das wird auch akzeptiert. Ja, aber so sagen, du darfst dich nicht einloggen, schwierig.
Ja. Ja. Ja, wir erleben das auch häufig, weil du gerade das Thema Pricing nochmal angesprochen hast, dass halt dieses Gespräch und die Verhandlung, das zwischenmenschliche fällt eben weg. Das heißt, man hat nur diesen einen Schuss, sage ich mal, und der Preis muss eben sitzen. Deswegen ist es eben essentiell, dass die Kunden dann schon richtig klassifiziert sind, wenn sie eingeloggt sind im Shop. Oder man geht in den Weg, dass man sagt, Preis auf Anfrage nochmal,
ja. Ja, von dem bin ich ehrlich gesagt kein großer Fan. Wurde bei uns auch immer diskutiert, bis zum Schluss sehr kontroversiell, weil die Erwartungshaltung eine andere ist. Wenn ich mich in einen Webshop einlogge, dann erwarte ich, dass ich dort den Abschluss machen kann.
Absolut.
Also wenn, und das braucht dann nur jeder aus seinem persönlichen Leben mitnehmen. Wenn ich ein Hotel buchen möchte und ich habe mehrere Seiten und ich finde das Hotel und dann steht dort Preis auf Anfrage und daneben habe ich eine andere Seite, wo ich es um einen Preis buchen kann, der für mich okay ist, ja, dann schreibe ich keine Anfrage.
Ja. Ja. Die Zeit spare ich mir.
Ja. Also die Zeit spare ich mir. Das, also mit diesem Auf-Anfrage, da bin ich jetzt eher skeptisch. Also was den Preis anbelangt. Ja. Also mit der Logistik, ich glaube, das ist okay. Also das wird von den Kunden, auch in unserer Erfahrung, wird das akzeptiert, wenn gewisse Logistikrouten da mit einem Fragezeichen versehen sind. Ja. Das passt. Ja.
Ja.
Aber vielleicht zum Thema Segmentierung, weil ich finde, das wird auch in den Unternehmen noch viel zu selten gesehen, dass die Digitalisierung und vor allem jetzt das KI-Thema in der Segmentierung, was das Pricing anbelangt, ja ungeheure Möglichkeiten bietet. Ich habe das gesehen, ich war Vertriebsleiter für eine klassische Vertriebsorganisation, sowohl für die Verkaufsleiter als auch für die VerkäuferInnen in dieser Organisation, sind jetzt vom Produkt mal abgesehen 5 Kundensegmentierungsparameter schon eine Herausforderung. Und diese miteinander zu verschachteln, bist du ein Großkunde, in welcher Region bist du, welche Preissensibilitäten hast du und so weiter und so fort. Also 5 miteinander zu verschachteln, das den Verkäufern beizubringen, sie zu schulen, die Verkäuferinnen dann, dass die das auch bei dem Kunden umsetzen kommen, Herausforderung. Im digitalen Bereich ist die Anzahl der Parameter eigentlich irrelevant. Ja? Also im Grunde genommen kann eine KI die Segmentierung so fein machen, bis zum Extremfall, dass jeder Kunde sein eigenes Segment hat, wo x Parameter miteinander verknüpft werden. Ja. Und da und die Pricing-Modelle dazu, die digitalen Pricing-Modelle, die gibt es schon, die kann man auch so einstellen, dass dann die Preisfindung entsprechend läuft. Und unsere Erfahrung ist auch, dass so KI-Modelle Segmentierungen finden, an die vorher fast keiner gedacht hat. Also bei mir war so ein interessantes Learning, wie wir angefangen haben, dann unsere digitalen Bewegungen zu analysieren, haben wir gesehen, es gibt Kunden, die kaufen immer am Freitagnachmittag zwischen 16 und 18 Uhr. Haben wir jetzt gefragt, 16 und 18 Uhr, wer kauft da? Und dann mit der Analyse sind wir dann draufgekommen, aha, das sind wahrscheinlich eher kleinere Kunden. Wir haben gesehen, das sind kleinere Kunden, Selbstständige, der steht selber bis 13 Uhr, 14 Uhr im Geschäft oder ist im Kundenkontakt, verkauft selber. Und dann macht er seine Materialdispositionen und Einkäufe für die nächste Woche. Ja. Ein neues Segment. Ja. Und das hat vorher in dem Sinn jetzt bei uns, ehrlich gesagt, noch keiner gedacht. Ja.
Ja, nee, kann ich nur bestätigen. Also wir entwickeln ja auch Peer-Pricing-Modelle, die dann aus ähnlichen Transaktionen Preisvorschläge generieren. Und beim Training der Algorithmen mit den Trainingssets erkennt man dann auch immer teilweise ganz interessante Dimensionen, die einen Einfluss haben auf den Preis. Und andere, wo man denken würde, die sehr wichtig sind vielleicht für den Preis, die vielleicht oder so gar nicht so relevant
sind. Absolut.
Ja. So, jetzt gibt es natürlich die technische Komponente, aber auch die kulturelle Komponente. Was waren da so Widerstände, denen du begegnet bist? Und wie bist du damit umgegangen?
Widerstände. Natürlich gibt es Widerstände, aber ich denke, das Wichtigste ist, und ich glaube, dass wir da in unserem Unternehmen da aus den letzten Jahren oder Jahrzehnten, wir hatten viele IT-Projekte, wirklich gelernt haben, ist, dass bei Digitalisierung geht es ja immer um Effizienz und um Effektivität. Bei Effizienz verändern sich bestehende Prozesse, also die Arbeitsabläufe, und also das löst selten Jubelstimmung in der Belegschaft aus. Ja. Also es gibt ja da, das habe ich schon als SAP-Berater gehört, und das stimmt wirklich, habe ich dann als IT-Leiter auch am eigenen Leib erfahren, wenn du die Zufriedenheit mit einem bestehenden System erhöhen möchtest, brauchst du nur anzukündigen, es kommt ein neues System. Dann ist plötzlich das bestehende System ganz toll und das darf nicht anders werden und das darf nicht anders werden. Und im schlimmsten Fall programmierst du das neue System genauso wie das alte war. Also das habe ich öfters erlebt. Also man hat auf der einen Seite das Effizienzthema, Arbeitsabläufe ändern sich. Dann geht es um Effektivität. Da geht es jetzt eventuell neue Geschäftsmodelle zu entwickeln oder zumindest ganz neue Prozesse. Da kommt sofort die Frage, ja, brauchen wir das? War ja bis jetzt auch nicht notwendig. Ja. Und das Entscheidende dabei ist, dass man von Anfang an alle MitarbeiterInnen mitnimmt, im Sinne von mit Schlüsselpersonen, Meinungsbildern am Anfang schon in den Diskussionsprozess mit einbindet, schon eine klare Idee hat und eine Vision hat und sagen, schaut her, da wollen wir hingehen, das sind die Gründe und so, wollen wir das machen. Das ist schon entscheidend, dass man merkt, es gibt ein klares Ziel, aber Gestaltungsspielräume, wie man das Ziel erreicht. Und das ist meines Erachtens der Schlüssel dazu, dass ein IT-Projekt oder generell eigentlich ein Projekt, kann man sagen, funktioniert. Aber ich habe ja gesehen, bei IT-Projekten und technischen Projekten wird dieser Aspekt meistens sträflich vernachlässigt.
Ja. Gut, ich meine, über das Mindset des Managements haben wir ja vorhin bereits gesprochen. Gibt es jetzt aus deiner Sicht noch so wirklich konkrete Maßnahmen, wenn man die Vertriebskultur ändern möchte?
Die Vertriebskultur, naja, wie eben schon gesagt, wichtig ist, dass man da einfach das Thema Kommunikation in den Vordergrund hält. Auf der einen Seite muss das Management klar vermitteln, Leute, wir wollen die Vertriebskultur verändern und wir wollen sie verändern, weil 1, 2, 3, 4, 5, ja, und dann eben diese Veränderung immer wieder zu kommunizieren. Das ist, glaube ich, wichtig. Und die Vertriebskultur ist ja ein zähes Ding. Ja? Also das ist nicht etwas, was ich jetzt von heute auf morgen verändere. Da muss man auch dranbleiben. Also das ist jetzt nichts, wo ich sage, okay, wir machen jetzt 4 Monate Projekt und dann ist die Vertriebskultur geändert. Ja? Da muss man dranbleiben und auch dranbleiben, wann das IT-Projekt, das eigentliche IT-Projekt dann eigentlich abgeschlossen ist. Ja. Also ich glaube, das ist entscheidend, dass man die beiden Themen verbunden betrachtet, aber bis zu einem gewissen Grad sogar separat betrachtet.
Ja, und wahrscheinlich auch mit entsprechenden Schulungen der Leute, sag mal, die über den reinen Abschluss des Projekts auch hinaus zu begleiten.
Ja, genau, Schulungen. Also ich denke, das Credo ist einfach kommunizieren, 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 viel persönlich kommunizieren, das ist, glaube ich, ganz wichtig, ja. Das Ganze flankieren mit digitalen Services, wo sich MitarbeiterInnen auch selber und selbstständig informieren können, Downhole-Meetings, was es da alles so gibt. Das ist, glaube ich, entscheidend, ja.
Gut, jetzt haben wir ja schon über so ein paar Themen gesprochen, Kundenklassifizierung, Informationsbereitstellung über die Website. Gibt es noch andere digitale Tools, die ihr eingeführt habt, und waren da auch so Rohrkrepierer dabei, sage ich mal, oder was war besonders erfolgreich?
Ja, es hat einiges schon gegeben, also den Digital First Ansatz habe ich zuerst gerade erwähnt, wir haben dann auch ein Preislisten-Tool eingeführt. Wenn du sagst Rohrkrepierer, dann muss man jetzt ehrlich sagen, wir hatten eigentlich wenig Rohrkrepierer, was jetzt im Vertrieb die Digitalisierung anbelangt, aber das hat nicht so gut geklappt, weil das von Anfang an sehr unglücklich aufgesetzt wurde. Das ist aus einer Notlage heraus entstanden, die am Markt geherrscht hat. Es musste ganz schnell was kommen. Die Integration wurde nicht fertig gedacht. Es hat keine klare Strategie gegeben. Was wollen wir mit dem Tool eigentlich erreichen? Wir haben es zu schnell implementiert. Die Akzeptanz bei den Mitarbeiterinnen war enden wollend. Es hatte auch einige Fehler, muss man jetzt zugeben. Also da würde ich sagen, also dieses Projekt, wenn ich das heute nochmal machen würde, ich könnte es wahrscheinlich nicht anders machen, weil es damals ein Auftrag vom Vorstand war, aber ich würde dringend empfehlen, es nicht so zu machen. Ja. Aber die Lessons learned haben wir mitgenommen. Wir haben dann auch ein Produktinformationssystem entwickelt, wo sich digital Kunden über unsere Produkte informieren können, das sehr gut angenommen wird. Wir haben schon früher ein Kundenservice-Center aufgebaut, wo Kunden so gewisse Logistikthemen sich im Self-Service machen können, wird auch sehr gut angenommen. Es wird gerade an einem Angebotstool gearbeitet, wo der gesamte Anfrage-Angebotsprozess mit Preisfindung, mit Machbarkeitsprüfung und so weiter digital abgewickelt wird. Das wird auch den Ablauf im Vertrieb fundamental verändern gegenüber jetzt, aber auch viel effizienter machen. Wir haben einen Webshop eingeführt, wir haben Marktplatzintegrationen betrieben, wir haben kleinere KI-POCs gemacht, wie zum Beispiel so ein Company-GPT haben wir eingeführt, um sozusagen da die Lerndatenbank, die wir haben, wo sehr viel drinnen gewesen ist, aber wo kein Mensch mehr was gefunden hat, ja, dass wir das da eben so GPT-mäßig aufbauen. Wir haben mit Video-Avataren arbeiten wir, Auftragskontrolle, also wenn Aufträge, die noch manuell erfasst werden, werden jetzt mit der KI automatisch gegen die Bestellung des Kunden abgeprüft, um eben so Übertragungsfehler zu finden. Also da gibt es einiges, was gemacht wurde und was auch eigentlich alles sehr gut funktioniert. Natürlich das eine besser, das andere weniger gut, aber passt alles wunderbar. Und auch bei den Dingen, wo die nicht so gut funktionieren, man lernt extrem viel und die Organisation lernt extrem viel.
Was mir jetzt gerade spontan einfällt, gab es dann auch so eine dezidierte Rolle im Unternehmen, die so ein bisschen den Gesamtüberblick behält, weil es ja sicherlich da auch die eine oder andere Überschneidung gab. Der eine arbeitet jetzt an einem lokalen LLM-Modell und der andere, da könnte man sich mal austauschen, gegenseitig befruchten, damit man dann auch ein bisschen ressourcenschonend vorgeht und nicht, sag mal, gewisse Arbeiten doppelt und dreifach durchführt. War das deine Rolle oder wo war das verankert?
Ja, teilweise. Also wie es in einem großen Konzern üblich ist, gibt es natürlich eine große IT-Abteilung und in dieser IT-Abteilung wurde natürlich schon darauf geschaut, welche KI-Modelle sind im Einsatz, Large Language Models, natürlich auch welche Systeme sind im Einsatz, dass da nicht ein Wildwuchs an IT-Systemen passiert. Konkret im Vertrieb wurde das, kann sagen, seit 2020 in einem sehr großen Projekt gebündelt, das quasi die digitale Transformation des Vertriebs zur Aufgabe hatte. Da war ich einer der Projektleiter und wir haben dort für den Vertrieb alle digitalen Transformationsprojekte gebündelt. Und meine ich damit, dass alles, was sich so mit der Zukunft beschäftigt. Also wir haben jetzt, wenn jetzt irgendwo ein System repariert werden musste oder im SAP die eine oder andere Veränderung notwendig war, das hatten wir auf dem Radar, aber das war jetzt nicht Teil des Projektes. Wir haben aber dann trotzdem auch relativ schnell in dem Projekt gemerkt, naja, wenn das Projekt dann mal einen Reifegrad bekommt, dass es wirklich einen Impact auf die Organisation hat, dann hat es logischerweise auch einen Impact auf die gesamte IT, die da herum im Vertrieb im Einsatz ist. Und deswegen wurde auch relativ bald gesagt, okay, wenn dieser Reifegrad erreicht wird, dann gründen wir im Vertrieb eine eigene Abteilung, die sich mit dieser digitalen Transformation beschäftigt. Jetzt nicht oder nicht im Fokus IT-mäßig, weil dazu gibt es ja die IT-Abteilung, sondern dass die Prozesse zusammenpassen, dass die Zielausrichtungen zusammenpassen, dass das Pricing konsistent bleibt, dass die Segmentierung konsistent bleibt, ja. Und dass auch immer wieder neue Technologien evaluiert werden, eingeführt werden in Vertrieb und dass eben diese Grassroot-Aktivitäten weiter bestehen bleiben, aber dass es da jemanden gibt oder eine Abteilung gibt, die den Überblick hat, ja, was tut sich eigentlich, dass wir für uns im Vertrieb dann auch ein eigenes Bewertungskriterium gehabt haben, wann ist das für uns erfolgreich und so weiter. Also das war dann die Abteilung Digital Transformation Sales, die ich dann parallel zum Projekt begonnen habe aufzubauen.
Wenn du jetzt nochmal von vorne starten würdest oder anders gesagt, wenn jetzt draußen einer unserer ZuhörerInnen sich denkt, okay, wir sind noch ganz am Anfang unserer Digital Sales Journey, womit fange ich an? Also was würdest du priorisieren? Was wären so die Themen, die du zuerst digitalisieren würdest und welche mal eher mittellangfristig von der Reihenfolge her?
Also ich würde auf alle Fälle empfehlen, mit einer Vision zu starten. Ich sage bewusst Vision, das muss noch keine Strategie sein. Ja. Aber so einen ungefähren Plan zu haben, was möchte ich eigentlich damit erreichen, sollte schon da sein. Also die machen eh selten mittlerweile Personen oder Firmen, aber vor 3, 4, 5 Jahren hat es dann schon mal so eine Phase gegeben, wo gesagt wurde, puh, so recht wissen wir nicht, was wir tun sollen, lassen wir mal die KI drüber. Das hat sich eher nicht so bewährt. Also die Vision muss da sein. Also ich gebe ein Beispiel aus unserer Geschichte. Diese Vision, wir werden zukünftig sowohl einen klassischen Vertriebskanal und einen digitalen Vertriebskanal brauchen, das war relativ schnell klar, ohne genau zu wissen, was heißt das, wie wirken die beiden aufeinander ein, was heißt genau digitaler Vertriebskanal. Das wussten wir alles nicht, aber uns war klar, in diese Richtung muss es gehen. Also diese Vision, finde ich, die muss da sein, die sollte auch klar kommuniziert werden, die sollte auch im Team und im Unternehmen besprochen werden, sowohl auf eben betroffener Ebene, aber auch natürlich starkes Management-Ebene und man muss immer schauen, dass es da einen Match gibt, ja, dass nicht die einen in die Richtung abbiegen und die anderen in die anderen abbiegen. Ja. Also das wäre ein Lessons Learned und ein unbedingter Tipp. Das zweite ist, klein anfangen, aber nicht klein bleiben. Also wenn ich die Vision habe, mal so diese Grassroots entstehen lassen, denen Freiraum einräumen, und aber eben den Zeitpunkt nicht verpassen, wann muss ich den Trichter wieder enger machen. Ja? Und was auch, glaube ich, ein wesentlicher Aspekt ist, wenn ich dann ein Projekt starte, vor allem ein großes Projekt, wo ich weiß, da müssen jetzt viele Leute oder mehrere Leute ein Jahr, eineinhalb Jahre darin arbeiten, dass man diesen Leuten auch die Zeit gibt, in dem Projekt zu arbeiten. Also denen zu sagen, du machst deinen operativen Job super und jetzt bitte machst du parallel auch noch dieses ganz wichtige Projekt dazu, das geht nicht gut. Also da vom Burnout bis Prioritätensetzungen im Sinne von Prioritätenkonflikten, die sind vorprogrammiert. Wenn jetzt gerade im Verkauf, wenn der Kunde dringend sagt, wow, großes Problem, ich brauche das und das und das und gleichzeitig sollte jetzt aber im Projekt was ganz was Wichtiges definiert werden, ja, dann zieht immer der Kunde und das Projekt bleibt hinten. Ja. Also den Leuten auch einen Freiraum geben. Wir hatten dann sogar Ersatzressourcen für diesen Projektzeitraum eingestellt, um eben diese Personen zu entlasten. Ganz wichtig.
Ja, klingt logisch. Jetzt hören uns ja vielleicht auch die einen oder anderen P&L-Verantwortlichen zu. Und die fragen sich natürlich dann immer, was bringt es denn, sagen wir, Bottomline? Also konntet ihr auch wirklich Effizienzgewinne messen, beobachten?
Absolut, ja. Also da hatten wir wirklich einige. Also das krasseste Beispiel war für uns, wie wir eine sehr spezielle Produktkategorie, eher so ein Randprodukt bei uns, hatten wir auf Plattformverkauf umgestellt. Und das früher ist das klassisch so gelaufen, es wurden Listen ausgeschickt, das haben wir zur Verfügung, dann haben die Kunden per E-Mail zurückgeschickt, ja, das hätte ich, die einen haben ein PDF gemacht und mit Leuchtstift darauf markiert, die anderen haben ein Excel, das Excel genommen, die Zellen markiert und so weiter, dann ist das wieder hereingekommen, dann wurde das verglichen, welche Angebote haben die Kunden für welche Positionen gemacht, dann wurde nachtelefoniert und so weiter. Also bis da ein Abschluss zustande gekommen ist, hat das schon mal 2-3 Tage gedauert. Das war schnell, muss man jetzt dazu sagen. Ja. Und wir haben das dann auf den Plattformverkauf umgestellt und das ist jetzt nicht die Regel, aber wir hatten durchaus dann so Verkäufe, wo ab dem Zeitpunkt, wo das auf die Plattform gestellt wurde, also im analogen Weg war das, ich schicke die Liste an alle meine Kunden, bis zu dem Zeitpunkt, wo wirklich das Ding verkauft war, sind 12 Sekunden vergangen. Weil der Kunde hat das gesehen und gesagt, das ist genau das, was ich brauche. Es war ein Auktionsmechanismus dahinter mit einer Sofortkaufmöglichkeit. Der hat gesagt, na, das brauche ich unbedingt. Der Sofortkaufpreis passt. Ich buche es. 12 Sekunden. Ist nicht die Regel, ja, muss man dazu sagen. Aber es hat sich, ich würde mal sagen, ich kann den Faktor gar nicht ausrechnen, ich würde es um Lichtgeschwindigkeit verbessert. Also früher haben so Verkaufsprozesse mit Listen ausschicken, zurückbekommen, wieder neu ausschicken und so hat sicher zwischen 2 und 3 Wochen gedauert. Mittlerweile steht keine dieser Listen mehr länger als 3 Tage auf dieser Plattform. Also das ist ein unheimlicher Effizienzgewinn und auch im Webshop merken wir, dass einfach die Transaktionshäufigkeit schneller wird, weil eben der ganze Verhandlungsdruck oder so wegfällt. Natürlich ist die Kunst, den richtigen Preis zu setzen, wie du zuerst selber gesagt hast, mit One-Shot. Also ich kann nicht sagen, okay, dann mache ich diesen Preis. Aber die Kunden verlangen das auch gar nicht. Also wir hätten das nie erlebt, dass ein Kunde angerufen hätte und gesagt hat, boah, bei euch im Webshop, der Preis, der ist mir schon zu hoch, könnt ihr den nicht günstiger machen? Wir hätten damit gerechnet und wir haben sogar einen Prozess etabliert, wie wir mit sowas umgehen, ist aber nie passiert, überraschenderweise. Die Kunden kaufen oder kaufen nicht. Und die Kunst war dann eher herauszufinden, wenn die Verkäufer wieder zurückgegangen sind, liegt das vielleicht an unserer Preisgestaltung und da müssen wir gegensteuern.
Ja. Ja, so Richtung Ende, wir haben jetzt schon ein paar Mal über das Thema KI gesprochen, also Digitalisierung ist natürlich viel mehr als nur KI, aber KI ist natürlich in aller Munde, wir haben schon über LLMs gesprochen. Was gab es denn so für Einsatzmöglichkeiten für KI? Ist ja nicht nur das Thema Generative AI, da gehören auch andere Themen dazu.
Ja, ein paar Beispiele habe ich zuerst schon erwähnt. Was ich persönlich recht spannend finde, ist die so Schulungsvideos zu machen, wo wir mit Avataren gearbeitet haben. Gerade im Technikbereich, wenn es um Sicherheitsschulungen geht, wenn es um Auditschulungen geht und so weiter, da ist heutzutage einfach Videos sind da ansprechender und für MitarbeiterInnen einfach leichter und schneller erfassbar, als wenn sie sich 15 Seiten Verfahrensanweisung durchlesen müssen. Ne? Und Videos mit Echtpersonen, diese zu drehen, ist extrem teuer. Videoteam, Person, Einversprecher, neuer Tech und so weiter. Also was da die KI momentan bietet, das ist wirklich sensationell. Wir haben da einen engagierten Mitarbeiter gehabt oder haben ihn noch immer, der macht das mittlerweile so selbstständig. Also da ist enorm viel Potenzial drinnen, weil du zuerst auch dieses P&L angesprochen hast. Also da ist sehr viel Einsparung drinnen. Auch was sehr gut funktioniert, ist dieses Thema überall dort, wo manuelle Eingaben noch immer notwendig sind, die von verschiedenen Quellen herkommen. Das können sogar PDFs und sowas sein. Hier einen Abgleich über KI machen zu lassen, ist das, was auf diesen Quellen draufsteht, nachher auch in diesem, was eingetippt wurde, ist, auch wirklich enthalten oder hat sich da ein Fehler eingeschlichen? Also da sehen wir auch Riesenpotenzial. Und das sind immer so kleinere Anwendungen. Und beim Thema Pricing sehe ich persönlich extrem viel Potenzial. Aber hier ist es auch komplexer, weil sehr oft die Datenstrukturen fehlen, um eine vernünftige KI drauf aufsetzen lassen zu können. Ja. Und gerade beim Pricing ist es halt so, da sollten einem nicht sehr viele Fehler passieren. Das kann schnell sehr teuer werden, wenn ich da den falschen Preis plötzlich im Internet habe. Aber es steckt trotzdem Riesenpotenzial drinnen. Davon bin ich total überzeugt. Und Anwendungsmöglichkeiten, gerade auch im technischen Bereich, gibt es ja Unmengen. Ja. Also ich glaube, es scheitert nicht am Mangel an Möglichkeiten, sondern eher, wo greife ich zuerst hin?
Ja, ja. Weil du das Thema Pricing gerade ansprichst, also ich sag mal, kann es insofern aus unseren Projekten berichten, dass wir das gerne auch immer, sag mal, kombinieren, also ein Hybridmodell, auf der einen Seite die KI, die einen Preis vorschlägt, aber dann immer noch, sag mal, Sicherheitsleitplanken, die vorgegeben sind durch eine gewisse Arithmetik, teilweise mit einer menschlichen Kontrolle, aber teilweise dann auch automatisiert.
Ja, also da möchte ich einhaken, Martin, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Wir haben auch einige digitale Preisvorschlagstools bereits im Einsatz, die wir ständig ausbauen, aber letztendlich entscheidet bei uns ein erfahrener Verkäufer, der die Kunden kennt, der den Markt kennt, welcher Preis kommt jetzt wirklich in den Webshop rein und wenn nicht. Also es gibt da den schönen Spruch, man kann sich nie so verschätzen, wie man sich verrechnen kann. Ein Kommafehler ist schnell mal passiert in der digitalen Welt, aber das fällt einem Menschen, der eine Ahnung vom Geschäft hat, dem fällt das sofort auf, wenn da irgendein Preis massiv aus der Reihe tanzt. Ja, deswegen dieser Human Plausibilitätscheck, der ist unbedingt notwendig. Aber auch das ist ja schon eine unheimliche Effizienzersparnis oder ein Effizienzgewinn, wenn das die Person nicht mehr ausrechnen muss im Excel und sonstigen Tools, wie es früher der Fall war, sondern wenn die Verkäuferin einen Vorschlag bekommt und dann sagt, ja, okay, schaut gut aus, gebe ich frei, nein, den gebe ich nicht frei. Das ist ja unendlich viel schneller.
Ja. Da muss ich jetzt eine kleine Anekdote anbringen. Als ich gestern im Auto saß, kam im Radio, dass in Norwegen die Lotterie einen Umrechnungsfehler hatte, einen Währungsumrechnungsfehler, wo es dann statt, dass sie durch 100 geteilt haben, mit 100 multipliziert haben.
Oh, super.
Anschließend irgendwie bei Zehntausenden Lottospielern entschuldigen mussten, die sie benachrichtigt hatten, sie hätten jetzt die Million gewonnen.
Ja.
Also, bitte. Unangenehm. Ja. Vielleicht zum Ende hin so Richtung Ausblick. Was denkst du, was sehen wir so in den nächsten 3, 4, 5 Jahren? Was sind so die nächsten Schritte, die anstehen? Bei der Blick in die Glaskugel sozusagen.
Der Blick in die Glaskugel, ja. Das Unangenehme an der Zukunft ist, dass es ungewiss ist. Ja. Also ich glaube, KI wird wirklich viel verändern. Ich bin jetzt aber keiner von denen, der sagt, nein, in 5 Jahren gibt es alle Jobs, die es jetzt gibt, nicht mehr. Und die KI wird alles verändern im Sinne von Jobs ausradieren und so weiter. Das glaube ich persönlich nicht. Ja. Ich glaube, es wird so sein, dass sich Arbeitsbilder massiv verändern werden und vor allem Arbeitsbilder, die sehr stark mit Routinetätigkeit verbunden sind. Ja, gerade auch im Stahlbereich gibt es noch sehr viel Arbeiten, die jetzt noch Routinen sind, nicht nur im Vertriebsbereich, auch im Technikbereich. Und ich denke, dass hier schon ein massiver Wandel stattfinden wird. Also da bin ich schon dabei, dass wenn Leute sagen, alles, was Routineaufgaben sind, wird durch die KI gemacht werden. Ja. Aber auf der anderen Seite brauchen wir trotzdem noch unsere Mitarbeiterinnen, die eben diesen Plausibilitätscheck machen, dass uns eben nicht dieser norwegische Lotto-Umrechnungsfehler passiert. Und vor allem, wir müssen ja diese Systeme weiterentwickeln. Und um diese Systeme kundenorientiert weiterzuentwickeln, brauchen wir weiterhin die Kreativität von erfahrenen Mitarbeiterinnen, die dann die richtigen Inputs geben, in welche Richtung soll sich denn die KI verändern oder herauszufinden, auf welche Themen sollten wir setzen. Sollen wir lieber den Angebotsprozess uns besser anschauen oder machen wir eher was in Richtung Pricing und so weiter. Also diese Rollen werden sich massiv verändern. Das glaube ich auf alle Fälle.
Okay, spannend. Ja, vielleicht zum Abschluss, was ist denn so das wichtigste Learning in einem Satz, den du unseren ZuhörerInnen mitgeben möchtest?
Ja, der wichtigste Satz in der Digitalisierung wäre, Digitalisierung ist kein IT-Projekt. Seid von einer Vision überzeugt, besprecht das mit eurem Team, besprecht das mit dem Top-Management und macht euch stückweise auf den Weg und habt auch keine Angst davor, wenn es mal einen Schritt zurückgeht. Aus jedem Schritt zurück kann man viel lernen und dann werden die nächsten Schritte schneller, einfacher und effizienter.
Super. Ja, vielen Dank, Markus, hat mir sehr viel Freude bereitet. Wo kann man denn noch mehr über dich oder deine Projekte erfahren, wenn man im Austausch und Kontakt bleiben möchte?
Ja, gerne über LinkedIn. Also da bin ich, ich bin zwar jetzt nicht der aktivste aller Poster, aber ich verfolge dort sehr intensiv ganz viele Diskussionen, KI, Digitalisierung, Vertrieb, Sales, Pricing natürlich. Das ist auch so ein Steckenpferd von mir. Dort doch bitte, wenn es Interesse gibt, gerne auch Nachricht senden. Tausche mich sehr gerne aus.
Super. Vielen Dank, Markus. Hat mich sehr gefreut heute und wünsche alles Gute. Und an unsere Zuhörenden nochmal vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt heute für den Podcast und bis zur nächsten Folge. Ciao.
Tschüss.